Zu Beginn dieser neuen Folge von Satzzeichen ein kleines Geständnis. Ich frage mich ja immer wieder, was bringt Sie, liebe Hörer, eigentlich dazu, sich jetzt, genau jetzt in diesem Moment hinzusetzen, vielleicht Kopfhörer aufzuziehen oder andere Lautsprecher zu verwenden und dann mir und meinen Gästen beim Plaudern zuzuhören. Keine Sorge, das wird jetzt kein Fishing for Compliments, sondern tatsächlich eine ernst gemeinte Debatte. Man kann sich ja schließlich Sachen inzwischen ganz großartig auch im Netz anschauen mit Videos, mit Livestreams und dem ganzen Zeug. Und trotz alledem müssen wir feststellen, dass Radio beispielsweise oft schon totgesagt ist, immer noch quicklebendig, die Podcasts auch. Das könnte, denke ich mir zumindest, vielleicht auch an den Menschen dahinter liegen, hinter den Mikrofonen, die zwar nicht mit irgendwelchen visuellen Mitteln arbeiten können, aber mit Stimme und mit, naja, vielleicht noch ein paar ganz anderen Dingen. Welche das sind und warum Radio nach wie vor eine gewisse Faszination hat, immer noch wahnsinnig gut läuft, besprechen wir heute mit jemandem, der schon sehr lange Radio macht und von dem ich mit gutem Gewissen sagen kann, er ist seit vielen, vielen Jahren eine der bekanntesten Stimmen, zumindest im Freistaat Bayern. Sein Name ist Stefan Parisius, die Älteren kennen ihn vielleicht noch von Antenne Bayern. Und ganz, ganz viele, die gerne gute Talks hören, die kennen ihn von Bayern 2. Dort moderiert er nicht nur immer wieder das Tagesgespräch, sondern auch 1:1 der Talk. Deswegen heute zu Gast bei uns bei Satzzeichen Stefan Parisius. Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Satzzeichen, dem Podcast der Hans-Seidel-Stiftung, den es ganz konventionell immer noch auf allen handelsüblichen und guten Podcast-Plattformen gibt und auf der Homepage der Stiftung hss.de. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche spannende 20 Minuten mit Stefan Parisius. Stefan Parisius, mal nur angenommen, Sie wüssten von einem Talkgast folgende Geschichte. Er ist Linkshänder und wurde dann von einer Grundschullehrerin, naja, mehr oder minder sanft umerzogen zum Rechtshänder, zumindest zum mit rechts Schreiben. Daraufhin hat er festgestellt, dass seine Schrift sowohl mit links als auch mit rechts jetzt nicht so wahnsinnig prickelnd ist und hat sich immer so ein bisschen geschämt für seine Schrift, was wiederum dazu führte, dass er sich nicht getraut hat, mit dieser Handschrift irgendwelchen jungen Damen auf dem Schulhof sowas wie Liebesbriefe zuzustecken. Er hat aber dann gleichzeitig festgestellt, reden kann ich super gut und deswegen hat er Kassetten aufgenommen und das den Damen zugesteckt. A. Würden Sie diese Geschichte glauben? B. Würden Sie den Gast darauf ansprechen? Und C. Was sagt das über den Gast aus?
C. Sagt das über den Gast aus, dass er mein größtes Mitgefühl hätte. Ich würde ihn, glaube ich, nicht interviewen wollen, weil Selbstgespräche halte ich ungern.
Daraus lässt sich schließen, Sie haben erkannt, um wen es geht, nämlich um Sie selber. Ich habe die Geschichte mit großem Amüsement gehört, weil ich umerzogener Linkshänder bin und bis heute eine schreckliche Klaue habe, für die ich mich tatsächlich in Grund und Boden schäme und irgendwann auch mal festgestellt habe, so als Kind schon, gib mir einen Kassettenrekorder und Mikrofon und ich quatsche so eine 60-Minuten-Kassette gnadenlos voll. Ich habe es dann aber nie weitergegeben, aus sehr guten Gründen, nur worauf ich raus will, ist, muss man, um Radio machen zu können, einfach diese Begabung haben, im Zweifelsfall jemanden besinnungslos quatschen zu können?
Hoffentlich nicht. Schadet wahrscheinlich nicht, aber es ging ja gar nicht ums besinnungslos Quatschen. Was mir das tatsächlich fürs Radio gebracht hat, dieses komische Doppelkassettendeck, warum auch immer ich dann auch noch ein Mikro hatte und einen Kopfhörer, war, dass ich sehr früh sehr vertraut mit meiner Stimme war. Und diesen handelsüblichen Schockeffekt, den viele ja, die dann zum ersten Mal unter dem Kopfhörer sitzen und sich dann selbst hören, der ist bei mir nie eingetreten, weil das wusste ich immer schon, wie es ist. Dadurch war das für mich ein von vornherein sehr angstfreier und normaler, natürlicher Umgang mit diesem Medium und mit dieser Geschichte. Also viel von der Studioangst, die manche Kollegen kennen oder haben, hatte ich einfach nie, dadurch, dass ich eben meine Stimme immer schon kannte und hatte und auch wusste, dass es funktioniert.
Sie haben zwischendrin auch mal relativ viel Fernsehen gemacht. Also Sie waren Head-Autor bei Wetten, dass, haben noch für ein paar andere Sachen gearbeitet. Jetzt habe ich immer den Eindruck, es gibt oder es gab zumindest früher unter Journalisten und Medienleuten so eine unausgesprochene Hierarchie. Print, Radio, Fernsehen. War das für Sie nie ein Anreiz zu sagen, so jetzt Fernsehen, das habe ich geschafft, ich lasse das Radio hinter mir?
Nie und Gott sei Dank habe ich das nie gemacht. Ich weiß nicht, ob ich jemals ernsthaft mit dem Gedanken gespielt habe, möglicherweise als ich irgendwann mal sauer auf meinen Sender war, das kann sein. Aber ich bin Gott froh, dass ich das immer gleichzeitig gemacht habe und weiter gleichzeitig mache. Ich bin ja, glaube ich, so ein klassischer Freiberufler, ein klassischer Freier. Und es hat sich über die Jahre so rausgestellt, dass das Radio für mich ein erfreulich konstantes Grundrauschen darstellt. Und wenn da noch Fernsehgeschichten daherkommen, freue ich mich. Aber es würde mir sowohl das Fernsehen als auch das Radio sehr fehlen, wenn ich es nicht machen würde. Das fände ich sehr schade und deswegen freue ich mich, beides machen zu können.
Weil Journalisten ja immer versuchen, andere Leute in irgendeine Ecke zu stellen. Sie kommen ja ursprünglich aus dem privaten Radio und haben dort, sagen wir mal in Anführungszeichen, auch leichte Muse gemacht. Jetzt sind sie so im ernsten Fach gelandet bei Bayern 2 mit anspruchsvollen langen Talks. War das beabsichtigt? Also ich habe in demselben Interview, in der Sie die Geschichte von dem Kassettenrekorder erzählt haben, auch gehört, dass Ihre Mutter gerne gesehen hätte, dass Sie im Zeitfeuilleton gelandet sind. Jetzt ist es immerhin Bayern 2 geworden. Ist das Zufall gewesen oder sagen Sie doch, es war immer der Gedanke da, mal irgendwo bei so einem richtig hochwertigen Medium zu arbeiten?
Also ich würde jetzt ja nicht sagen, dass Privatsender per se kein richtig hochwertiges Medium sind. Es ist ja immer eine Frage der Zielsetzung, die haben. Und wir haben damals, ich habe angefangen bei Stadtradios in München, die vergleichsweise erfolglos und lapidar waren. Und als dann Antenne Bayern anfing, das war ja ein richtig großes Ding. Und für uns war ja der Bayerische Rundfunk ganz klar speziell Bayern 3 oder wir haben versucht, uns zwischen Bayern 3 und Bayern 1 anzusiedeln. War ganz klar der Gegner, den es galt, möglichst schnell und möglichst gut irgendwie zu überholen. Und das haben wir auch gemacht und haben wir sehr schnell gemacht. Also insofern gab es sicher Zeiten, wo ich vergleichsweise auf den Bayerischen Rundfunk eher runtergeschaut habe. Es ist immer die Frage, wie gesagt, dessen, was man will und wie die Zielsetzung ist. Ich habe dann, also natürlich ist es richtig, wenn Sie sagen, das ist scheinbar sowas vollkommen anderes, ist es in vielerlei Hinsicht ja auch. Wobei man dazu sagen muss, ich habe ja bei Antenne Bayern die letzten Jahre, weiß nicht mehr wie viele, also insgesamt war ich 20 Jahre, glaube ich, da, so gut wie gar nicht mehr diese Tagesmoderation gemacht. Da habe ich angefangen, da habe ich über Jahre die Drive-Time-Sendung gemacht und so weiter. Aber das hat sich dann ja schon dahin entwickelt, dass ich da Formate gemacht habe, die unter anderem der Sendung Tagesgespräch, die ich jetzt bei Bayern 2 moderiere, streng genommen gar nicht so unähnlich waren. Okay, da waren noch 4 Musiktitel drin, aber 4. Aber ansonsten hatte ich da viele Jahre lang eine eigene Talkshow, die dann auch noch so hieß wie ich und die sich sehr wohl mit seriösen und ernsthaften Themen befasst hat, wo wir sehr wohl Minister, Professoren und andere zu Gast hatten und den Hörern auch ein Forum gegeben haben, da anzurufen. Also da ist der Sprung gar nicht so groß. Und zu dem anderen Format bei Bayern 2, das 1:1, das lange große Interview, auch das gab es übrigens bei Antenne Bayern. Zugegeben, da war dann der Wortanteil, den wir bei Bayern 2 in einer Stunde machen, gestreckt auf 3 Stunden. Aber es ist nicht so, dass es sowas nicht gab. Natürlich findet das bei Bayern 2 unter anderen Themensetzungskriterien, unter anderen Gästeauswahlkriterien statt, klar. Mir war dann an einem gewissen Punkt klar, zweierlei. Nämlich erstens, dass ein bisschen eine, sagen wir mal, Entfremdung zwischen mir und Antenne Bayern stattgefunden hat. Im Sinne von, ich habe mich in dem Restprogramm, also nicht in den Programmen, die ich moderiert habe, sondern in dem Restprogramm, zu meinen einen immer größeren Spagat festgestellt. Das hätte vielleicht noch ein paar Jahre gut gehen können, keine Ahnung, wie lang oder nicht lang, aber irgendwie war ich da eine Art Einzelschicksal, Säulenheiliger, was auch immer und konnte da mit großer Unterstützung im Prinzip machen, was ich wollte. Es war eigentlich ein herrlicher Zustand. Aber dann hörte ich eben durch Zufall, dass es bei Bayern 2 diese neue Talk-Geschichte geben sollte. Und das war für mich dann einfach so eine Gelegenheit zu sagen, ach, jetzt springst du mal, weil so ein Fenster macht sich nie wieder auf. Wie lange geht es bei Antenne Bayern noch gut? Schaue ich mir den Kollegen Leikermose an, der mit mir zusammen da angefangen hat, heute immer noch da sitzt. Im Zweifel wäre es auch bis heute gut gegangen. Im Zweifel würde ich mich auch bis heute wohlfühlen. Aber wenn sich dann mal so ein Fenster aufmacht, bin ich eigentlich immer einer, der sagt, ah ja, mal was Neues und anderes zu probieren, kann ja nicht schaden.
Lassen Sie uns noch mal ein ganz kleines Stückchen zurückgehen in diese Anfangszeit von Antenne Bayern und helfen Sie mir, wenn ich jetzt möglicherweise irgendeinem nostalgischen Fehler verfalle. Ich hatte den Eindruck, als die Antenne damals irgendwann so Ende der 80er Jahre auf Sendung gegangen ist, also aus Hörerperspektive, ihr habt irgendwie so alles anders gemacht. Das war viel überraschendes Zeug dabei. Da ging vielleicht auch mal das eine oder andere daneben, aber ich hatte immer den Eindruck, das ist jetzt mal sowas ganz anderes, so im Vergleich zu dem damals so ein bisschen eingeschlafenen Bayern 3. Wenn wir heute so in die Radiolandschaft gucken von diesen Formatradios, dann habe ich oft den Eindruck, diese Zeit, in der Sender einfach auch mal irgendwas völlig Schräges gemacht haben, die ist komplett vorbei. Also sämtliche Sender, ganz egal ob im Bayerischen Rundfunk oder auf Privatschienen, die sind ziemlich durchformatiert. Liegt das daran, dass der Hörer dann möglicherweise doch weniger für irgendwelche spontanen Späße zu haben ist? Oder unterschätzen wir oder die Formatradiomacher den Hörer vielleicht auch einfach?
Puh, ich glaube, zum einen ist es natürlich immer eine Frage der Zeit. Ja, also was in den späten 80er Jahren, wo Privatradio ja für die allermeisten Hörer neu und aufregend und so weiter war, und wir da einfach spielen konnten, durften und vor allen Dingen auch sehr schnell durch sehr viel Erfolg uns recht gegeben wurde, weil wir ja, schlagen Sie mich jetzt nicht, nach 2 Jahren oder ich weiß nicht genau wann, Bayern 3 tatsächlich überholt hatten in der Zielgruppe. Wir waren mit dem, was wir da gemacht haben, einfach wahnsinnig erfolgreich und hatten dadurch jede Menge freie Hand. Also ich war ja noch einer der vergleichsweise Jungen und Unerfahrenen da. Also ich hatte vorher eben 2, 3 Jahre Privatradio bei Staatssendern in München gemacht und für mich war das einfach nur eine große Spielwiese. Ja. Da kamen aber dann gerade zum Sendestand natürlich auch erfahrene Menschen eben von RTL, wie Tommy Orner, wie Viktor Worms und einige andere, die eine ganz ähnliche Art von Radio ja vorher schon gemacht hatten bei RTL und von denen ich wahnsinnig viel gelernt habe und im Prinzip dieses Konzept weitergefahren ist. Wie lange das funktioniert, ist schwer zu sagen. An einem gewissen Punkt war meine Wahrnehmung die, dass diese Spinner aus dem Programm und aus der Redaktion sich immer mehr auch damit auseinandersetzen mussten, anders gemessen und getestet zu werden, als das früher der Fall war und als das vielleicht auch funktioniert und möglich ist. Ich glaube, dass ab einem gewissen Punkt bei vielen Programmmachern, sei es Programmchef, sei es, da ist es am einfachsten, glaube ich, nachzuweisen bei Musikredakteuren, ein gewisses Sicherheitsgefühl und Sicherheitsbedürfnis auftritt. Das heißt, die wollen nicht nur mehr aus dem Bauch argumentieren und sagen, ah ja, der ist aber komisch oder das ist aber gut und das finde ich super, sondern es ist natürlich besser, wenn die belegen können, hör zu, dieser Musiktitel hat so und so viel Noten 1 oder was immer da abgefragt und gemessen wird und deswegen spiele ich ihn jetzt. Dadurch können sie argumentieren und dadurch können sie sich im Zweifel ihren Job sichern und was auch immer. Und das führt, also wir haben damals ja wahnsinnig viel getestet. Wir waren nur immer sehr vorsichtig, also gerade was Comedy zum Beispiel angeht, mit der Bewertung dieser Tests, weil da gerätst du an Punkte, wo du sagst, kann man Comedy im Radio, im Audio, in der Art und Weise, wie wir es machen, kann man die wirklich testen? Kannst du wirklich darauf dich nur verlassen? Wohin führt das? Und das führt, glaube ich, zu einer großen Absicherung, die möglicherweise ein Programm am Ende dann auch statischer und vielleicht auch langweiliger macht. Und wenn einer damit mal anfängt und Erfolg hat, dann ja, schauen die anderen, oh, was kann ich da möglicherweise auch genauso und genauso gut machen? Und so schaukelt sich das möglicherweise untereinander hoch. Wir merken im Augenblick im Radio oder Freunde von mir, die viel Radioberatung machen und Privatradioberatung auch machen, stellen im Augenblick fest, dass es möglicherweise wieder sogar in den Chefetagen wieder einen Wechsel der Perspektive gibt, nämlich dass die eigentlich ganz gerne wieder mehr auf Personality setzen würden, nur Personality ist gefährlich. Ja? Und das Problem jetzt ist, dass die Menschen, die jetzt dort anfangen oder, keine Ahnung, Mitte 20 sind, dass die inzwischen sozialisiert sind mit 10 Jahren, 12, 15 Jahren, dieses, sie nennen es Formatradio. Ich bin mit diesem Begriff immer so ein bisschen vorsichtig, weil der immer so wahnsinnig negativ konnotiert ist. Ich meine immer, also bestenfalls ist jedes Radio formatiert. Aber wir wissen, was wir meinen. Das ist dieses Liner-Card-Radio, was in den letzten Jahren halt um sich gegriffen hat, wo also Wordings verteilt werden und weiß der Geier was und den Moderatoren immer weniger, also wenn wir speziell über Moderation sprechen, immer weniger Entfaltungsmöglichkeiten gegeben wurden. die Leute, die heute dahin kommen, die Jungen, die trauen sich das gar nicht mehr. Ob sie es können oder nicht, weiß man nicht. Aber die sind nun schon wieder ganz anders sozialisiert, als wir das waren. Möglicherweise, die wir Thomas Gottschalk gehört haben oder die Kollegen von RTL, die da mit Frank Elstner, Laufenberg und weiß der Geier wem groß geworden sind. Und das ist so eine Bewegung. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das irgendwann mal wieder kippt und sich dreht. Auch das ist sicher immer eine Frage der Verbreitung. Weil wenn irgendwann mal es so ist, dass jemand, und die gibt es ja bestimmt schon, bundesweit antritt und sagen kann, okay, dafür kann ich mir aber mehr Spitze leisten. Und dafür kann ich mir leisten, eben auch möglicherweise nicht nur auf die ganz breite Masse und auf die Absicherung zu setzen, sondern mit mehr Spitze reingehen. Und das auf einem Markt stattfindet, der größer ist und dadurch mehr Refinanzierungsmöglichkeiten auch bietet, als das jetzt der nur in Bayern, der ja sowieso wunderbar und groß ist, um Gottes Willen, tut. Warum soll sich das nicht wieder ändern? Also,
wobei das ein interessanter Aspekt ist, den Sie gerade sagen mit der Personality, weil wenn ich mich da auch nochmal an die späten 80er erinnere, Sie haben vorhin den Kollegen Leikermoser noch erwähnt, also bei Antenne irgendwann in den 80ern wusste ich, also so ganz, ganz ohne darüber nachzudenken, also das ist Leikermoser, das ist Parisius, das ist, was weiß ich, Stefan Lehmann, also die Leute kannte ich, weil ich wusste, das sind jetzt einfach bestimmte Typen mit all ihren Eigenheiten und all ihren Macken. Wenn ich heute, ganz egal ob bei der Antenne oder bei Bayern 3, lande, hören die sich für mich alle an, als wenn die aus einer Sprechroboter-Erzeugungsmaschine kämen. Ist das das, was Sie meinen mit der fehlenden Personality?
Ach, nein, nur zur Ergänzung. Gerade weil Sie Wolfgang Leikermoser nochmal sagen. Leiki und ich waren am Anfang in den ersten Erhebungen, die wir gemacht haben bei Antenne, waren Leike und ich die beiden am meisten polarisierenden Moderatoren. Ich kann Ihnen nicht sagen, was wäre, wenn. Ja? Nur weiß ich nicht, ob wenn heute ein Moderator in den ersten Ratings und Testings das Ergebnis hat, oh, der polarisiert aber mit am meisten. Welcher Senderchef setzt sich hin und sagt, ja super, genau den brauchen wir. Ja? Also ich war nie Senderchef. Ich habe mich immer aus all diesen Verantwortungspositionen rausgehalten. Die Angst und Sorge ist nachvollziehbar. Nur auf der anderen Seite, wenn du groß gewinnen und groß werden willst, musst du vielleicht auch einfach teilweise auf mehr Risiko setzen.
Ich erinnere mich, mir hat mal vor vielen, vielen Jahren sind wir irgendwie in der Runde übers Radio machen gekommen, also als sie tatsächlich noch in der Anfangszeit waren. Und dann hat dann ein älterer Herr zu mir gesagt, Parisius, ist das nicht dieser impertinente junge Mann? Also so viel zum Thema, Sie haben offensichtlich ein bisschen polarisiert.
Ja, und wir haben ja auch experimentiert. Ja? Also natürlich dann nicht in der Primetime, sondern ich habe bei Antenne Bayern etwas gemacht. Die Chance werde ich nie wieder haben. Ich habe das viele Jahre gemacht, eine Sendung, die hieß Talk Night. Da habe ich richtiges Talkradio gemacht. Das lief dann, keine Ahnung, mal ab Mitternacht, mal ab 21 Uhr, je nachdem. Das hat sich über die Jahre immer mal verändert. Ich hatte vollkommen freie Hand. Also so viel nur zum Thema Antenne Bayern Formatradio. Ich habe sogar teilweise meine Musik ausgesucht. Ich habe, weiß nicht, einmal habe ich, glaube ich, 40 Minuten am Stück mit einem Menschen gesprochen, der, das war so eine Art Domian, wenn Sie wollen, aber ohne den missionarischen und bekennenden Ding. Das hat es alles gegeben. Das haben die uns alles machen lassen. Und natürlich führt sowas zu einer Polarisierung. Natürlich, wenn Sie im Radio, gerade eben im kurzenabhängigen Radio, wenn Sie auf die sichere Seite gehen wollen, spielen Sie Elton John rauf und runter und das wird funktionieren. Man weiß, dass es funktioniert und alles andere ist ein Risiko. Klar, wie viel Risiko gestehe ich zu? Und ich muss Ihnen sagen, wenn ich heute Antenne Bayern höre, ich höre es nicht, aber das liegt nicht an Antenne Bayern. Auch Bayern 3 höre ich nicht oder die allermeisten anderen Massenwellen. Ich nehme das Radio nicht mehr wahr. Ich höre gut ausgewählte Musik, die zueinander passt oder nicht. Ob sie nur gerade mein Geschmack ist, ist vollkommen dahingestellt. Nur wenn ich in Anführungszeichen warten muss, eine halbe oder eine Dreiviertelstunde, bevor mir da ein Mensch aus dem Radio wieder entgegenkommt und mich anspricht und mir dann bestenfalls gerade noch sagt, dass der Sender super ist. Sorry. Nee. Also das waren wir nicht früher und das sind ganz viele Sender heute. Ich kann nur sagen, also wenn wir über Chancen von Radio sprechen, glaube ich, das ist nicht die Chance von Radio. Also ich weiß nicht, ob man so zuquatschen muss, wie ich das immer oft gemacht habe oder gerne gemacht habe. Nur, Verzeihung, Elton John höre ich auf Spotify.
Haben Sie nicht, fällt mir jetzt gerade ein, haben Sie nicht zufälligerweise irgendwann 1990, 91 Napverse übertragen, dieses Festival?
Haben wir ja.
Oder ist meine Erinnerung jetzt völlig falsch?
Haben wir, nein, die Erinnerung ist vollkommen richtig. Das war halt so ein...
Und irgendwie stundenlang bis in die
Nacht. Ja. Und ein vor Angst schwitzender Programmdirektor, Mike Haas, stand neben mir in der ich hatte so 2-3 Stunden Slot, den ich das da begleitet habe, weil der ständig gefürchtet hat, dass ich weiß gar nicht mehr, weil es war irgendeine relativ heftige Band als Hardliner und wann müssen wir rausgehen, wann werden die Gitarrensoli zu hart? Aber er hat es dann tatsächlich durchgezogen bis zum Schluss.
Ein ausgesprochen mutiger Mann. Sagen Sie mir eins noch, ich meine, jetzt stecken Sie ja mit Bayern 2, was überhaupt nicht abwerten gemeint, sondern nur als Feststellung, was die reine Reichweite angeht, eher in der Nische. Also Antenne haben Sie, ich weiß nicht, wie viele 100.000 Hörer in der Stunde gehabt, die hat man jetzt bei Bayern 2 naturgemäß nicht. Ist Reichweite ein Thema, das Sie nicht mehr interessiert hat, nie interessiert hat oder etwas, wo Sie sagen, ja, vielleicht schaffen wir das doch noch, dass irgendwann mal Millionen Leute Bayern 2 hören?
Na, also dazu, auf Gottes Willen, bitte nicht, wer weiß, was dann passieren würde. Also ich habe meine Hörerschaft, habe ich mir irgendwann mal ausgerechnet, durch den Wechsel von Antenne Bayern zu Bayern 2 ungefähr gezehntelt. Reichweite ist was Schönes, nur im Radiostudio ist man meistens alleine. Für die Formate, die ich mache, ist mir die reine Zahl der Reichweite relativ egal. Ich kann mich wirklich auf Inhalte konzentrieren. Und ich bin übrigens sehr überrascht, dass wir, wie gesagt, ich hatte bei Antenne Bayern diese Talkshow Parisis, die sehr ähnlich war zum Thema Tagesgespräch. Wir machen heute bei Bayern 2 Themen, jetzt mal unabhängig, ob jedes Thema brillant ist oder wie abseitig auch immer. Wir machen bei Bayern 2 Themen, die hätte ich mir bei Antenne nie machen getraut, trotz der 10-fachen Hörerschaft. Und zwar, weil ich gefürchtet hätte, nicht genügend Anrufe zu kriegen. Das heißt, Sie haben bei Bayern 2 eine ganz andere Hörerschaft, eine viel bewusstere Hörerschaft, eine viel vielfältigere Hörerschaft. Also bei manchen Themen, die wir da machen im Tagesgespräch, sage ich, ich würde sofort abschalten. Ja, was ist so spannend an Archäologie, ist immer mein Paradebeispiel. Das kann ich in 5 Buchstaben ausdrücken, nichts. Aber daraus wird plötzlich eine spannende Sendung, ja, weil nämlich dann einer anruft, der sagt, oh, ich habe an dem Strand die Münze gefunden, das mit dem Dinosaurier habe ich, und weiß der Geist. Und da haben Sie ganz andere qualitative Möglichkeiten. Und deswegen sage ich Ihnen, im Radiostudio bin ich alleine. Also da ist dieses Rotlicht. Ich habe auch nicht irgendein imaginäres Gegenüber, das ich anspiele oder das Wirkungsgefühl, dass jetzt in jedem Autoradio lauter gedreht werden muss, wenn ich spreche. Dazu bin ich in dem Augenblick, wo ich da drin bin, zu schlicht und mache einfach. Und das, was ich bei Bayern 2 machen kann, kann ich da gut machen. Und ich sage mal umgekehrt, es ist natürlich auch eine Gnade, nicht mehr so weit von Reichweiten abhängig zu sein. Wie ich vorhin gesagt habe in der Einleitung, also ich mag mir gar nicht vorstellen, was wäre, wenn Bayern 2 plötzlich 1,3 Millionen Zuhörer hätte. Also wer da dann wieder mit welchem Blickwinkel und welcher Norm und welchem erhobenen Zeigefinger sagen, pass auf, wir haben so viele Hörer, die dürfen wir nicht verlieren. Bayern 2 ist vergleichsweise... Und man kann es logischerweise nicht mit Antenne vergleichen. Bayern 2 steht vergleichsweise bei den Kulturwellen der öffentlich-rechtlichen Sender sehr gut da. Schlagen Sie mich jetzt nicht, ob es die zweiterfolgreichste oder die erfolgreichste ist. Ich weiß nicht, ich glaube die zweiterfolgreichste. Damit sind wir an und für sich sehr zufrieden. Und natürlich müssen wir aber auf der anderen Seite auch aufpassen, dass wir irgendwann mal nicht Gefahr laufen, möglicherweise eine Relevanz zu verlieren. Also ich glaube auch nicht, dass wir sagen können, uns sind die Reichweiten so egal, weil wir verwirklichen uns hier selbst und machen Hochkultur. Und wenn uns keiner zuhört, dann sind die Leute selber schuld. Das geht natürlich auch nicht. Das wird aber auch nicht so gesehen. Nur, also ich finde es völlig vernünftig, dass da nicht so nach Reichweiten gestrampelt wird oder diese Ziele ja auch gar nicht da sind. Nur relevant, erkennbar sollten wir schon noch bleiben.
Einmal querbeet durch das Thema Radio sind wir heute gegangen in der neuen Folge von Satzzeichen mit unserem heutigen Gast Stefan Parisius. Und jetzt die große Überraschung. Nächste Woche heißt unser Gast Stefan Parisius. Und da reden wir dann, völlig überraschend, über die Faszination, über das Format und die Kunst des guten Talks. Für diese Woche sage ich schon mal ganz herzlichen Dank, Stefan Parisius.
Dankeschön, Satz.